Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir lesen in Offenbarung 19 einen sehr interessanten, kurzen Text. Da heißt es in Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wir wissen, du und ich sind die Braut Christi. Und hier spricht Gott von der Vorbereitung der Braut für die Hochzeit des Lammes. Jesus Christus wird uns ja, das werden wir im Laufe des nächsten 40 Minuten erfahren, Jesus Christus wird uns zu sich holen in die Wohnungen, die er momentan im Hause seines Vaters für dich und mich bereitet. Und dann werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Aber da nachher mehr. Das Thema heute ist die Kraft des Kreuzes und die Herrlichkeit der Auferstehung. Die Kraft des Kreuzes und die Herrlichkeit der Auferstehung. Wir haben es folgendermaßen eingeteilt. Zunächst das Geheimnis des Kreuzes. Was gibt es da für ein Geheimnis? Dann, was geschah am Kreuz? Die Herrlichkeit der geistlichen Auferstehung, obwohl es eigentlich in dem Sinne so etwas nicht gibt. Wir nennen diese geistliche Auferstehung nicht geistliche Auferstehung, sondern Neugeburt. Neue Geburt aus dem Geist Gottes, neu geboren. Und schließlich die Herrlichkeit der leiblichen Auferstehung, die vollkommene Verherrlichung in Christus Jesus von dir und von mir. Und dann eine kurze Zusammenfassung, sind wir fertig. Die Kraft des Kreuzes, die Herrlichkeit der Auferstehung. Ich werde dieses Thema, die Kraft des Kreuzes, ganz kurz nur streifen. Warum? Weil wir es im Wort der Woche ausführlich dargestellt haben. Wenn du das Wort der Woche liest, wirst du das nochmal in ausführlicher Form zu dir, zu deinem Verständnis erkennen. Ich möchte das halt nur kurz streifen, aber wir wollen es auch streifen, weil ohne das Kreuz gibt es ja schließlich keine Auferstehung. Christus, Jesus Christus musste am Karfreitag stellvertretend für deine und meine Sünden ans Kreuz gehen und sterben, den Schuldschein tilgen, und dann am Ostersonntag auferstehen. Und aus dem Grunde wollen wir die Auferstehung nicht ohne das Kreuz hier behandeln. Das Geheimnis des Kreuzes. Im 1. Korinther 2, 6 lesen wir, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Und die Herrscher dieser Welt, das wissen wir aus der Heiligen Schrift, der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt, der Herrscher dieser Welt ist wer? Luzifer. Und seine von ihm manipulierten Menschen, auch in Machtpositionen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Es gibt eine Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Diese Welt erkennt dieses Geheimnis nicht. Nur derjenige, dem der Geist Gottes dieses Geheimnis offenbart, der kennt dieses Geheimnis. Diese Welt kennt es nicht. Die Gott vorherbestimmt hat, wozu? Vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Stell dir mal das vor. Gott hat ein Geheimnis verwahrt, vor aller Zeit, damit es offenbar werde, zu unserer Zeit, wozu? Zu unserer Herrlichkeit. Zu deiner und meiner Herrlichkeit. Das Kreuz ist die Basis unserer Herrlichkeit. wenn wir die Summe der Weisheit des Kreuzes miteinander lesen, müssen wir zu dem Schluss kommen: Gott liebt das Kreuz. Warum? Weil dort der größte Sieg im Universum passiert ist. Dort hat uns Gott durch sein Leben in seinem Sohn losgekauft von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich des Lichtes. Dort ist der größte Sieg, das, was der Teufel als größten Sieg für sich beanspruchen wollte, das ist seine größte Niederlage geworden und Gottes größter Sieg. 1. Korinther 2,8, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Ja, wir haben im Gund in der Sauna diskutiert, warum ist das Kreuz und die Auferstehung und überhaupt die Gemeinde ein Geheimnis? Weil ist ja klar, wenn der Teufel dieses Geheimnis gewusst hätte, hätte er nie und nimmer den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht. Nie und nimmer. Wenn er begriffen hätte, dass das seine größte Niederlage wird, dass er alle Macht verliert, hätte er das nie und nimmer gemacht. Und darum hat es Gott im Geheimnis verborgen. So hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, die Herrscher dieser Welt. Das, was der Teufel als seinen größten Sieg verbuchen wollte, nämlich den Sohn Gottes zu töten. Jesus hat uns hier ein Beispiel von den bösen Weingärtnern gegeben, ja, wo sie zum Schluss dann den Erben töten und sagen, jetzt gehört der Weinberg uns. Der Teufel hat sich gedacht, wenn ich den Sohn Gottes, wenn ich ihn jetzt töte, weil Gott sagt in seinem Buch, in seiner Schrift, die Erde ist des Menschen, der Himmel ist Gottes. Und der Teufel hat sich gedacht, ach, wenn ich jetzt den Sohn Gottes, den Erben töte, dann gehört die Erde endgültig mir. Und hat es nicht verstanden. Das wurde in Wahrheit seine größte und entscheidende Niederlage, das Kreuz. Aber der Satan hat diese Weisheit, die im Geheimnis Gottes verborgen war, einfach nicht erkannt, weil er dieses Geheimnis eben nicht kannte. Dieses Geheimnis hat Gott uns offenbart zu unserer Herrlichkeit. Was für eine Gnade, Geschwister. Was für eine Gnade. Das Kreuz ist Ärgernis und Torheit. Der Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. In unsere Zeit übersetzt würden wir sagen, den Religiösen ein Ärgernis und den Intellektuellen eine Torheit. Das Kreuz ist aber unsere Kraft. Für diese Welt ist es Torheit und Ärgernis. Für uns ist es Gottes Kraft. Warum? Warum ist es Gottes Kraft? Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Warum ist das Kreuz unsere Kraft? 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Denen, die verloren gehen, ist es Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Warum? Weil am Kreuz der Teufel mit seinem Schuldschein besiegt wurde. Der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet. Er hat diesen Schuldschein in der Tasche gegen die Menschen, die dieses Erlösungswerk nicht für sich in Anspruch nehmen. Der Teufel ist der Gott und Fürst der Menschen dieser Welt, die Jesus Christus als Erlöser und Heiland nicht angenommen haben. Wir aber, und es wird uns nachher der Adnan auch nochmal sagen, wir aber, die wir dieses Erlösungswerk glauben und für uns in Anspruch nehmen, wir sind frei von diesem Anspruch. Aber es kostet dein altes, elendes, verdorbenes, kaputtes Wesen und auferstehen tut mit Christus ein neues Leben. Der Herr sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, kann es keine Frucht bringen. Uns ist es Gottes Kraft, weißt du warum? Weil wir aus unserer eigenen Kraft nichts mehr leisten müssen. Wir sind mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden und jetzt wirkt Gottes Kraft in uns. Das Kreuz ist unsere Kraft, weil Gottes Kraft in uns wirkt, weil Gott uns einen neuen Geist gegeben hat und jetzt Gott durch seinen Geist in uns lebt und das ist unsere Kraft. Das ist unsere Kraft, Geschwister. Drum ist das Kreuz unsere Kraft, verstehen wir? Nicht Gott ist ein Feind des Kreuzes, sondern der Teufel und seine Nachfolger. die das Kreuz der Nachfolge meiden und es in Wahrheit hassen. Der Mensch möchte die letzte Instanz in seinem Leben sein. Er erlaubt nicht, dass Jesus Christus sein Heiland und Erlöser und sein Herr ist. Er erlaubt es nicht. Er möchte die letzte Instanz sein. Und aus dem Grund ist er nicht bereit, sein Leben hinzugeben. Philipper 3, 17 bis 19, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, schreibt der Apostel, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Wisst ihr, Geschwister, die zwei größten Feinde für uns, wir werden nachher gleich reden, was passiert denn eigentlich, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi zu erscheinen haben? Was passiert denn dort? Und dort wird offenbar werden, dass unsere zwei größten Feinde in unserem Glaubensleben der Egoismus ist und die Untätigkeit, die Faulheit. Der Egoismus und die Faulheit sind unsere zwei größten Feinde. Und derjenige, der sagt, ja gut, es muss doch reichen, Jesus ist mein Herr, ich habe ihn angenommen. Ja, es reicht für die Erlösung, aber du wirst auf Ewigkeit ohne Lohn sein. Am Thron Christi geht es für dich und mich nicht um Leben oder Tod. Es geht um ewigen Lohn. Und schade, wenn diese beiden Feinde, Egoismus und Untätigkeit, dir deinen Lohn rauben. Weil dort am Richterstuhl Christi wirst du und ich meinen Lohn empfangen. Wirst du und ich meinen Lohn empfangen. Egoismus und Faulheit, die zwei größten Feinde, die uns am Richterstuhl Christi einholen werden. Durch das Kreuz, was geschah am Kreuz, ist jetzt die Frage. Durch das Kreuz wurden wir für Gott erkauft. Aha, du gehörst dir nicht mehr selber, du bist für Gott erkauft. Das kennen wir schon, Offenbarung 5, 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Jesus Christus hat dich und mich für Gott erkauft. Wir gehören Gott. Er hat uns erkauft mit dem höchsten Preis dieses Universums, mit dem Leben seines Sohnes. Zweitens, wir haben Vergebung durch das vergossene Blut am Kreuz. Kolosser 1, 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir sehen, der Teufel ist der Fürst über das Reich der Finsternis. Aber Gott hat uns errettet aus dieser Macht der Finsternis. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich und mich. Wir müssen nicht mehr sündigen. Ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, der nicht aus der Kraft Gottes lebt, der hat keine Chance. Er muss sündigen. Aber wir haben die Chance, nicht zu sündigen. Weil Gottes Kraft in uns wirkt. Weil wir aus der Macht der Finsternis herausgerissen sind. Weil wir die Vergebung der Sünden haben. Und der Adnan hat es gerade bei der Begrüßung gesagt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ja? Wenn niemand sagen würde, du darfst bei Rot nicht über die Ampel fahren, dann wäre es nicht so verlockend, bei Rot drüber zu fahren. Ja? Epheser 1,7, In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Erlösung, Geschwister, wir sind erlöst. Wir sind erlöst von der Macht der Finsternis. Du musst nicht mehr sündigen. Du hast die Kraft, nicht zu sündigen. Nimm sie in Anspruch. Weil die Sünde trennt dich von Gott. Du hast aber die Kraft, nicht zu sündigen. Drittens, wir sind erlöst von der Schuld der Sünde. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott hat auf seinen Sohn am Kreuz alle Schuld und alle Sünde derer, die das Gnadenwerk annehmen werden, nicht der ganzen Welt, derer, die das Gnadenwerk annehmen werden, aufgelegt. Weil Gott ist allwissend. Wir sind vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens eingeschrieben. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, Geschwister. Ja, hör doch auf mit deiner Prädestination. Nutzt doch nichts. Die Heilige Schrift sagt es uns tausendmal. Du bist berufen und auserwählt. Vor Grundlegung der Welt bist du in das Buch des Lebens eingeschrieben. Gott weiß genau, wie du dich entscheiden wirst. Ja, du kannst dich frei entscheiden, aber Gott weiß es im Vorhinein, wie du dich entscheidest. Verstehen wir? Das ist ja das Frappierende für uns, was unseren Verstand zum Explodieren bringt. Wie das Chamäleon auf dem Fleckenteppich. Viertens, wir sind erlöst vom Gesetz der Sünde. In unserer alten Natur, in unserem alten Wesen herrscht ein Gesetz, das Gesetz der Sünde. Und es nimmt das Gebot zum Anlass, um seine Kraft wirksam zu machen. Die Sünde ist in unserer alten Natur wirksam. Die Schrift sagt, in Adam sterben wir alle, weil er hat gesündigt. Und wir haben sozusagen die Erbsünde mit der Geburt geerbt. Die Sünde in unserer alten Natur ist wirksam. Wir haben aus eigener Kraft keine Chance, dieses Gesetz der Sünde zu überwinden. Die Menschen dieser Welt haben keine Chance, der Sünde zu widerstehen. Sie haben keine Chance. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen das, dass wir unsere alte sündige Natur ans Kreuz bringen und mit Christus sterben und auferstehen zu einem neuen Leben. Hören wir gleich vom Adnan noch ein bisschen mehr dazu. Römer 8,2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Es gibt ein Gesetz, ein geistliches Gesetz des Lebens. Das ist in Christus verborgen. Hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn Christus dein Herr ist, ist dieses geistliche Gesetz der Kraft Christi in dir wirksam. Und er hat den Tod überwunden. Er hat den Tod besiegt und den Teufel besiegt und hat ihm die Schlüssel der Hölle und des Todes entrissen. Der Herr ist der Sieger. Und wir stehen auf der Seite des Sieges. Wozu sind wir freigemacht? Zu guten Werken. Titus 2,14, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei, zu guten Werken. Ja, wir haben viel Irrlehre bei uns in der Kirche, in den Gemeinden, die glauben, wenn ich Gott gehorsam bin, dann segnet er mich mit Wohlstand und Gesundheit. Das ist Altes Testament, das ist Judentum. Das, was Gott dir materiell gibt, ist nicht dein Segen. Das ist dir anvertraut. Du bist Verwalter über das. Aber das ist nicht unser Segen. Unser Segen ist im Himmel. Unser Segen ist die geistliche Neugeburt. Unser Segen ist die Anzahlung im Heiligen Geist schon auf unser vollkommenes Erbe, das wir aber erst bei der Entrückung oder bei der Auferstehung bekommen. Heute noch nicht. Wenn du jemanden Gottes fetten Segen wünschst, dann ist es zweimal falsch. Erstens einmal, du bist schon gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Zweitens meinst du den materiellen Segen und der ist kein Segen, der ist dir anvertraut. Gott gibt dir das, was du brauchst für deinen Auftrag, das vertraut er dir an, das ist nicht dein Segen. Hechle doch nicht nach materiellem Segen, sondern sei aktiv für den Herrn, damit du die Kronen am Richterstuhl Christi bekommst für die Ewigkeit. Amen. Fünftens, wir sind erlöst vom Zorn Gottes. Römer 5,9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn, durch Christus, vom Zorn gerettet werden. Verstehen wir, der Zorn Gottes wird in der Trübsalzeit aufgerichtet. Dort wird Gott seinen Zorn ausgießen über diese Welt und dort wird die Drangsal Jakobs passieren, in diesen 7 Jahren, die vor uns liegen. Aber wir sind errettet vom Zorn. Wir sind nicht, wer das nicht versteht, versteht nicht, dass wir vor der Trübsalzeit entrückt werden. Wir sind errettet vom Zorn. Wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird, sind wir weg. Wir sind erlöst von der Macht des Totenreiches Hades. Ich kann hier das nicht ausbreiten, aber es gibt auf unserer Homepage eine Botschaft. Wo sind die Toten? Die kannst du dir runterladen, anhören und anschauen. Wo sind die Toten? Wir müssen verstehen, bevor Jesus Christus gekommen ist und am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, ist jeder, der gestorben ist, ist seine Seele in den Hades gekommen. Im Hades, das erklärt uns Jesus selber, gibt es einen Ort der Qual und das Paradies. Das Paradies war damals im Hades. Und wo Jesus gestorben ist und im Geist, ist er in den Hades gegangen und hat die Seelen der Erretteten mit in den Himmel genommen. Und das Paradies ist heute im Himmel. Ich kann weiter nicht darauf eingehen, ist eine Botschaft auf unserer Homepage. Wo sind die Toten? Okay? Wenn du heute stirbst, was ist mit dir? Du bist sofort mit deinem Geist und deiner Seele beim Herrn. Sofort. Aber du hast noch keine Auferstehung. Du bist nur geistlich beim Herrn im Himmel, weil das Paradies ist jetzt im Himmel. Wenn einer stirbt, der Jesus Christus als Erlöser nicht angenommen hat, der kommt sofort in den Hades, in den Ort der Qual, weil der ist noch präsent dort, bis Gott die Menschen richtet und die in die Gehenna heißt es. Das ist nicht der Hades, Gehenna, die Hölle, die ewige Verdammnis schmeißt. Okay, nur so weit, ganz kurz am Rande. Wir sind erlöst von der Macht des Totenreiches. Matthäus 16, 18, aber auch, ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Uns kann der Hades nicht überwältigen. Siebtens, wir sind erlöst vom zweiten Tod. Der erste Tod ist der körperliche, der zweite ist der geistliche. Und geistlich tot bedeutet, getrennt von Gott, auf ewig. Und ohne Gott gibt es keine Liebe. Offenbarung 20, 14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Aber du und ich, wir haben die Verheißung, vor Grundlegung der Welt sind wir berufen, auserwählt, ins Buch des Lebens eingeschrieben. Halleluja! Halleluja! Wir sind im Buch des Lebens eingetragen, werden den zweiten Tod nicht erleiden. Achtens, wir sind erlöst vom Gesetz. Galater 4, 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Jesus Christus war in das Gesetz, in das jüdische Gesetz hineingeboren, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er hat die freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, indem er stellvertretend den Tod gestorben ist, den jeder verdient hat von uns. Wir sind erlöst von Verdammnis. Als letzten Punkt Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Adnan, dann darf ich dich bitten.
Ja, wir haben jetzt gemeinsam studiert, was am Kreuz geschah. Das Kreuz ist keine traurige Nachricht, das ist eine wunderbare Nachricht. Wir haben jetzt die 8 oder 9 Punkte gesehen. Da hüpft das Herz. Und jetzt hüpft noch mehr. Jetzt kommen wir zum Thema die Herrlichkeit der geistlichen Auferstehung. Wenn wir uns die geistliche Auferstehung anschauen wollen, dann müssen wir erstmal verstehen, wieso geistliche Auferstehung? Wir reden immer von der Auferstehung. Viele Menschen feiern heute das Osterfest. Sagen schon vorher, im Voraus, wenn sie sich nicht mehr sehen, frohe Ostern. Frohe Ostern. Nicht alle dieser Menschen wissen, dass das Osterfest etwas mit der Auferstehung zu tun hat. Ganz, ganz wenige Leute sagen im Vorfeld zu dem Osterfest frohe Auferstehung oder schöne Auferstehung und frohe Ostern. Wir wissen das. Ostern heißt die Auferstehung. Wenn ich uns die Frage stelle, wessen Auferstehung feiern wir heute, dann werde ich überwiegend folgende Antwort bekommen, der Auferstehung Jesu. Was ist das für eine Frage? Ist doch klar. Wir grüßen uns schließlich mit dem Satz, Jesus ist auferstanden, ja, wahrhaftig auferstanden. Wenn der Herr Jesus sagt aber, ich bin die Auferstehung, und wir feiern heute die Auferstehung, dann spricht er allerdings nicht nur von seiner eigenen leiblichen Auferstehung, sondern von mehreren Auferstehungen der Menschen. Von der geistlichen Auferstehung, das heißt die neue Geburt, und von der Auferstehung des Lebens und Auferstehung des Gerichts. Das sind fast 2000 Jahre her inzwischen, seitdem Jesus auferstanden ist. Das heißt, es sind fast 2000 Mal gesagt worden, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das ist schon geschehen. Womit verbinden wir eigentlich diesen Begriff Auferstehung? Nur mit seiner Auferstehung haben wir gesehen, was am Kreuz geschah. Wenn nur er auferstanden ist, dann ist er umsonst auferstanden. Lass uns lesen, was der Herr selbst dazu sagt. In Johannes 11, Verse 25, 26. Jesus spricht zu ihr, also zu Martha, zu der Schwester des Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Da war er noch nicht mal tot, hat geredet, der hat auf der Erde gelebt. Du sagst, ich bin die Auferstehung. Dass die meisten Menschen fast gar nichts verstanden haben von dem, was er gesagt hat, das wissen wir inzwischen. Das lesen wir auch immer wieder in den Evangelien und die Jünger verstanden nichts. Und hier wahrscheinlich auch nichts. Aber trotzdem, wir haben die Lehre Christi, wir haben die Apostellehre, wir haben die Offenbarungen, wir haben auch den Heiligen Geist und jetzt wissen wir haben den vollen Ratschluss Gottes offenbart bekommen. Und jetzt verstehen wir auch, was Jesus in den Evangelien gesagt hat, was seine Jünger nicht verstanden haben. Und er hat ihnen selber auch gesagt, ihr könnt es nicht verstehen, das kenne ich, aber da wird der Zeitpunkt kommen, wo ich meinen Geist euch sende und da werdet ihr viel mehr verstehen. Dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Also man kann an ihn glauben, wenn man noch lebt. Ja, wie soll das sein, dass er leben wird? Wenn einer ins Leben gerufen wird, dann muss er vorher schon tot gewesen sein. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Fragte er Martha. Das sind gewaltige Worte, was der Herr Martha gesagt hat. Das ist schwer auch zu verstehen zu dem damaligen Zeitpunkt. Hier spricht der Herr von der geistlichen Auferstehung der Menschen. Wer an mich glaubt, wird leben. Wer im Leib noch lebt, jedoch geistlich in seinen Sünden getrennt von Gott tot ist. Also die Menschen leben leiblich, aber die sind geistlich tot. Und an den Herrn aber glaubt, wird aus dem geistlichen Tod zum ewigen Leben auferstehen. Deshalb sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. In Johannes 5, 25 bis 28 wird das nochmal vertieft, sagt der Herr zu den Juden, die ihn töten wollten. Das sehen wir in Vers 18, weil er nicht nur den Sabbat brach durch Zeichen und Wunder, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich Gott gleich machte, folgendes. Ich habe das hier rot gemacht, weil das so wichtig ist. Was bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist? Wenn er das sagt, Gott ist mein Vater, dann hat er sich Gott gleich gemacht. Warum? Ja, er ist vom Himmel, hat den Heiligen Geist in sich, den Geist des Vaters in sich. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir den gleichen Geist wie der Vater. Deshalb heißt das auch der Geist des Vaters. Dass wir auch verstehen, wenn wir sagen, wir sind Gottes Kinder, was das bedeutet. Wir sind himmlisch geworden. Deshalb heißt das auch, wir sind Himmelsbürger. Da schreibt Paulus, sagt Jesus, in Vers 25 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da. Also zu dem Zeitpunkt war die Stunde schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie hören und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Hier sehen wir auch, wie Gott, der Vater, dem Sohn die Vollmacht hat, gegeben hat, Leben weiterzugeben. Er hat ihm das Leben, die Vollmacht gegeben, Leben zu geben und Gericht zu üben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Hier kommen wir zu der nächsten Auferstehung. Da wird Reinhold drauf eingehen. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier sehen wir in diesem Abschnitt die drei Auferstehungen. Die erste Auferstehung, die geistliche, die ist jetzt schon da. Wer Gott glaubt, an ihn glaubt, wird den Heiligen Geist empfangen und er wird auferstehen, zwar geistlich. Später werden wir die zwei Auferstehungen haben, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Und dazwischen sind mindestens 1000 Jahre. In Vers 25 spricht der Herr auch von der geistlichen Auferstehung des Menschen. Ja, von ist schon da. Bei den anderen Auferstehungen heißt es, werden kommen. Die geistliche Auferstehung ist jetzt schon da. Diejenigen, die der Herr als Tote bezeichnet, sind zwar leiblich noch lebendig, aber geistlich tot, weil sie von Gott getrennt sind. Nur wenn sie, also diese toten Menschen, diese geistlich Toten, wenn sie ihr Fleisch samt seiner Leidenschaften und Lüsten kreuzigen, deshalb ohne Kreuz keine Auferstehung, wenn sie ihr Fleisch samt seiner Leidenschaften und Lüsten nicht kreuzigen, können sie nicht auferstehen. Wenn sie es aber kreuzigen, in Römer lesen wir den Ausdruck auch, den Leib um der Sünde willen töten, um der Sünde willen, damit sie nicht mehr unter der Macht der Sünde leben, können sie geistlich auferstehen und ein ewiges Leben empfangen. Die Auferstehung ist ein punktuelles Ereignis und führt zum ewigen Leben. Wer geistlich auferstanden ist, hat das ewige Leben. In Römer lesen wir auch über dieses Ereignis, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also die Sünde, der Sünde willen müssen wir den Leib töten und wir werden leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn wir Sünder sind, ist der Lohn der Tod. Wenn wir gerecht sind, ist der Lohn das Leben. Und das ist eigentlich die Botschaft der Auferstehung. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir gerecht gemacht werden. Und wenn wir gerecht sind, sind wir seine Kinder. Wenn wir seine Kinder sind, dann werden wir mit ihm ewig leben. Jetzt wissen wir die drei verschiedenen Auferstehungen. Die geistliche Auferstehung, das ist die Wiedergeburt. Hier und heute, jeder, der vom Neuen geboren ist, ist geistlich auferstanden. Und die zwei Auferstehungen kommen später. Es sei denn, für uns selber, wenn Jesus in der nächsten Stunde kommt, werden wir die zweite Auferstehung nicht erleben, sondern die Verwandlung, die leibliche Verwandlung. Da spricht auch Paulus sehr ausführlich darüber, über den Unterschied, über die Gläubigen, die gestorben sind und die Gläubigen, die noch am Leben sind. Die werden verwandelt. Und wenn wir jetzt diese geistliche Auferstehung betrachten, sie hat eine Herrlichkeit mit sich. Und da sollten wir schauen, was das für eine Herrlichkeit diese geistliche Auferstehung uns gebracht hat. Was ist das für eine Herrlichkeit? Das ist die gleiche Herrlichkeit, die der Vater seinem Sohn gegeben hat, nachdem wir auch Söhne geworden sind. Jesus sagt, In Johannes 17 lesen wir das. Johannes 17, Kapitel 17 ist komplett das Gebet des Herrn Jesus Christus zu seinem Vater. Und sagt, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Die gleiche Herrlichkeit, die Gott seinem Sohn gegeben hat, hat er uns gegeben. Wir haben vor ein paar Wochen über das Geheimnis des Christus gesprochen und studiert. Und wir sind Nachfolger Jesu. Er ist in den Himmel gegangen, wir sind seine Nachfolger. Alles, was er von seinem Vater empfangen hat, hat er uns gegeben. Er ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zu Rechten des Vaters und alles, was er von ihm empfangen hat, hat er uns gegeben. Die Herrlichkeit des Sohnes haben wir jetzt. Die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir sind. In 1. Korinther 2,14 lesen wir, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Oh, das ist ein kleiner Dämpfer jetzt. Die natürlichen Menschen erkennen diese Herrlichkeit, die wir haben, nicht. Was Jesus Christus hatten, haben wir auch. Aber das erkennt kein Mensch. Und wir leben noch in unserem irdischen Leib. Das heißt, das Fleisch hat immer wieder Einfluss auf uns und wir müssen zwar immer wieder diesen Einfluss abwehren, aber das, unser Fleisch ist da. Und wir möchten immer, dass die Leute sehen, hey, ich bin wie Jesus. Aber bei Jesus haben die Leute das auch nie erkannt. Die Herrlichkeit haben sie nie erkannt. Deshalb haben sie ihn auch gekreuzigt. Ja, wer erkennt das denn? Wir möchten, dass die Leute sehen, was wir haben. Das steckt in uns, in unserem Fleisch. Das sind unsere Lüste und Wünsche. Gott hat uns erkannt. Gott erkennt uns. Später, wenn wir mit Jesus Christus wiederkommen, wird die ganze Welt diese Herrlichkeit erkennen. Das heißt, die Herrlichkeit wird offenbart der ganzen Welt. Aber jetzt erkennt uns die Welt nicht. Hat Jesus Christus nie erkannt, seine Herrlichkeit nicht gesehen und sieht unsere Herrlichkeit nicht. Wenn wir aber glauben, dass wir diese Herrlichkeit haben, dann müssen wir auch diese Herrlichkeit leben. Wir können nicht sagen, wir haben die gleiche Herrlichkeit wie Jesus Christus und laufen wir wie Menschen, die weit weg von Gott sind. Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Die Herrlichkeit Gottes ist in uns. Das wollen wir sehen. Was ist das? Die Welt hat deshalb seine Herrlichkeit, die er auf Erden hatte, nicht erkannt. Warum? Weil die Welt von geistlichen Dingen, das ist eine geistliche Herrlichkeit. Wir haben keine leibliche Herrlichkeit. Später, wenn wir die leibliche Herrlichkeit bekommen. Und da hüpft unser Fleisch natürlich, wenn wir die leibliche Herrlichkeit ansprechen. Wenn der Reinhold dran ist, dann ist es natürlich ein bisschen anders. Da kann man es anfassen. Jetzt werden wir hier erscheinen, Könige und Götter und Herrscher. Und wir werden richten und so weiter. Da springt unser Fleisch jetzt an und sagt, hey, da wird jeder sehen, was er davon hat. Er hat mich nicht erkannt. Aber lasst uns davon nicht jetzt beeindrucken. Wir haben eine geistliche Herrlichkeit, die die Menschen zwar nie erkennen, aber Gott hat uns erkannt. Und er schaut in unser, in die Tiefsten unseres Innersten. Die Welt kann die gleiche Herrlichkeit, die wir vom Herrn empfangen haben, auch nicht erkennen. Einige Bezeichnungen für diese Herrlichkeit wollen wir uns anschauen. Wir haben einen von Gott neu geborenen Geist und sind somit auch Kinder Gottes. Johannes 1 lesen wir, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, also zu seinem irdischen Volk, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein irdisches Volk hat ihn verworfen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, andere Übersetzung heißt Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir haben die Vollmacht, die gleiche, die er von seinem Vater bekommen hat. Die hat er uns auch gegeben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wir sind von Gott geboren. Das ist unsere Identität. Wir vergessen immer wieder, weil unser Fleisch die Oberhand haben möchte, dass wir göttlich sind. Wir leben wie irdische Menschen, nicht wie himmlische Menschen. Und deshalb ist der Kampf immer zwischen unserem Fleisch und dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, dass wir geistlich wandeln und nicht fleischlich wandeln. Wir müssen wissen, wir sind jetzt Gottes Kinder und immer wieder daran denken, dass wir göttlichen Geist in uns haben und unser Geist nicht aus Fleisch und Blut geboren ist, sondern aus Gott. Zweite Herrlichkeit, wir sind auch mit jedem geistlichen Segen gesegnet, hat vorhin Reinhold gesagt, in anderen Worten, wir haben den Geist Gottes in uns. Mit jeglichem geistlichen Segen. Ja, gibt nicht noch mehr, was wir kriegen könnten? Ja, was? Mehr als der Geist Gottes, was Gott selber an Geist hat, hat er uns gegeben. Ja, uns geht's eigentlich immer um eins. Ich will was haben, das die Menschen sehen. Das sagt, wei, was der hat, schau mal, wie der gesegnet ist. Der hat einen geistlichen Segen, was keiner hier hat. Es geht um uns, dass die Menschen sehen. Nein, der natürliche Mensch wird's nicht vernehmen. Und wenn du was zeigst, was die Menschen beeindruckt, das ist nicht der geistliche Segen. Das ist dein Fleisch. Kannst du ihn geistlichen Segen nennen, kannst du ihn Gott nennen, kannst du den Heiligen Geist nennen. Das wissen wir, dass auch ein falsches Evangelium gepredigt wird und falscher Geist vermittelt wird und falscher Jesus angebetet wird. Aber das ist nicht der wahre Jesus, das ist nicht der wahre Geist Gottes. In Epheser 1, 3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglichem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist geistlich. Wir sind noch da, aber unser Geist ist himmlisch. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Ja, warum hat er uns in himmlische Regionen jetzt versetzt? Damit wir heilig leben. Ich dachte, ich könnte jetzt ein großer Zambalo sein jetzt und alle müssen nach meiner Pfeife tanzen. Ich bin jetzt ein Gotteskind. Nein, wir sehen auch durch die ganze Schrift. Ihr habt den Geist empfangen, dann wandelt im Geist. Werdet voll des Geistes. Was heißt es? Heiligung, Heiligung und Heiligung. Heiliges Leben führen. Dritte Herrlichkeit, wir sind in Christus in die himmlischen Regionen versetzt. Heißt es, dass wir jetzt einen Spaziergang jeden Tag in himmlische Regionen machen und wieder zurückkommen, sind in unsere Gärten, die wir als Auszeit benutzen dürfen? Nein. Auch bei Herrn Jesus Christus haben wir nie gesehen, dass er in den 33 Jahren, die er hier auf der Erde verbracht hat, ständig in den Himmel spazieren gegangen ist mit seinem Vater, dass er Kaffee getrunken hat und wieder runtergehüpft. Das lesen wir nirgendwo. In den 33 Jahren war er immer von seinem Vater abhängig. Aber der ist nicht zwischen Himmel und Erde ständig hin und her gehüpft. Er war immer in Verbindung mit seinem Vater. Er hat von seinem Vater immer gehört, seinen Wille verstanden und auch umgesetzt. Und so sind wir auch. Wir sind jetzt himmlisch und wir sind geistlich in himmlische Regionen, in die himmlischen Regionen versetzt. Epheser 2,6 lesen wir, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Mit versetzt, mit wem? Mit seinem Sohn. Wir sind seine Nachfolger. Jesus ist nur einmal geboren worden. Wir sind zweimal geboren worden. Er ist vom Geist Gottes geboren. Schon bei der natürlichen Geburt vom Geist Gottes gezeugt. Wir sind nicht vom Geist Gottes gezeugt bei der natürlichen Geburt. Deshalb brauchen wir die Neugeburt. Und mit der Neugeburt sind wir dann wie Jesus. Wir sind auch in himmlische Regionen versetzt. Deshalb hat er von Anfang an gesagt, ohne Neugeburt zu haben, er ist nicht von dieser Welt. Wir nach der Wiedergeburt oder Neugeburt sagen, wir sind nicht von dieser Welt. Wie unser Herr Jesus Christus. Damit er, also warum hat er uns in diese himmlischen Regionen versetzt, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das ist, was wir auch dann später hören werden. Die vierte Herrlichkeit und, glaube ich, die letzte, die wir heute behandeln, wir haben auch unser Bürgerrecht im Himmel und somit die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Das befriedigt unser Fleisch vielleicht ein bisschen, aber später, wenn wir den verherrlichten Leib haben, werden wir solche Sehnsüchte nicht mehr. Wir sind dann fehlerfrei. In Philipper 3 lesen wir Vers 20, unser Bürgerrecht aber im Himmel, nicht hier. Wenn wir vom Neuen geboren sind, sind Himmelsbürger, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit, viele wollen jetzt gesund sein und gesund sterben und mit 100 immer noch ohne Falten sterben. Das ist alles Unsinn. Es wird auch nicht. Warum? Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist die leibliche Auferstehung dann. Wird später kommen. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. So, jetzt gebe ich an Reinhold weiter über die leibliche Herrlichkeit.
Okay. Super. Vielen Dank, Adnan. Die Herrlichkeit der leiblichen Auferstehung. Die leibliche Auferstehung. Gott wird seine Schöpfung richten, obwohl die meisten Menschen das nicht glauben. Es gibt viele, die sagen, Gott wird diese Welt retten. Das lesen wir aber in der Heiligen Schrift nicht. Das sind Hirngespinste irgendwelcher Menschen. Wir lesen in der Heiligen Schrift, in der letzten Zeit werden schreckliche Zeiten sein. Stimmt's? Wer die Schriften einigermaßen kennt, der sagt, ja, das stimmt. Das sagt Gottes Geist. Und Gott wird seine Schöpfung richten. Diese Welt ist von Gott verflucht und geht dem Gericht entgegen. Und die Menschen, die der Heilige Geist durch uns aus der Welt herausruft, die sind errettet. Er wird die Schöpfung auch erneuern. Wir wissen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und alle Menschen auferwecken. Alle Menschen werden auferweckt. Einige zum ewigen Leben, die übrigen zum ewigen Tod. Johannes 5, 28 hat der Adnan gerade schon behandelt. Wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt für jeden Menschen eine Auferstehung. Wenn du heute stirbst oder morgen stirbst, ist dein Geist samt der Seele, samt deinem Charakter sofort beim Herrn im Himmel, sofort. Aber du hast die Auferstehung noch nicht. Du bist als geistliches Wesen beim Herrn. Aber du hast seinen verherrlichten Leib noch nicht. Das kommt dann bei der Auferstehung. Und wenn du nicht stirbst und der Herr kommt übermorgen, wirst du verwandelt. Entrückung. Diejenigen wahren Gläubigen, die noch leben werden, wenn die Entrückung stattfindet, werden von dem Herrn abgeholt und mit in den Himmel genommen. Jesus sagt uns persönlich in Johannes 14, 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Zweitens, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Der Herr Jesus ist so stolz, weil wir seine Braut sind. Und er ist beim Vater und bereitet die Wohnungen im Haus des Vaters vor, damit, wenn er uns holt, wir unsere himmlischen Wohnungen übernehmen werden. Wir sind Himmelsbürger, Geschwister. Jetzt werden wir gleich noch den Unterschied erkennen. Wir haben so eine einmalige, hervorragende Stellung im Plan Gottes mit den Menschen, die uns vielleicht gar nicht bewusst ist. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die noch leiblich Lebenden, wahren Gläubigen, die noch leben werden, wenn die Entrückung stattfindet, werden in dem Herrn Verstorbenen nicht zuvorkommen. Was ist denn mit dem, der an Jesus Christus geglaubt hat, aber letzte Woche gestorben ist? Was ist denn mit dem, wenn die Entrückung stattfindet, wenn der Herr beim Posaunenschall kommt und die Seinen holt? Gute Frage, 1. Thessalonicher 4, 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Die in Christus Gestorbenen, die an Christus glauben und sind verstorben, bevor er wiederkommt und es einen holt, denen werden wir, die wir leben, wenn er kommt, nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Nicht die Toten im Alten die Toten Gerechten aus dem Alten Testament, die nicht. Die Toten in Christus. Mit der Geburt Jesu Christi, mit seinem Leben, mit seinem Sterben am Kreuz und seiner Auferstehung und mit der Ausgießung des Geistes Gottes ist eine ganz besondere Sache passiert. Jetzt schafft sich Gott Kinder, die auf ewig an seinem Tisch sitzen werden. Kinder, nicht Volk, Kinder, Kinder Gottes. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Dann passiert das, Geschwister, wenn du noch lebst und der Herr kommt, uns abzuholen, kriegst du einen verwandelten Leib, liest du auch im Korintherbrief. Und die, die gestorben sind, die jetzt als Geister im Himmel leben, die kriegen auch ihren verherrlichten Leib, den der Herr bei der Auferstehung bekommen hat. Den gleichen verherrlichten Leib, den der Herr Jesus Christus bekommen hat bei der Auferstehung. Verstehen wir, was das bedeutet? Er nennt uns nicht mehr Knechte, nicht mehr Freunde, er nennt uns Brüder. Weil er sagt, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wir sind Kinder Gottes. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich hoffe, dass ihr euch ermuntern habt können mit diesen Worten. Philipper 3,21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib. Unser Leib ist nicht erlöst. Unser Leib stirbt jeden Tag mehr. Mundgeruch, Schweißfüße, Haarausfall, lockere Zähne. Jeden Tag mehr. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib. Stellt ihr das mal vor. Zur Gleichgestalt mit seinem Leib. Und der Johannes, wo er Jesus gesehen hat, ist niedergefallen wie tot von der Herrlichkeit dieser Majestät. Überlegt ihr mal das, was das bedeutet. Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge zu unterwerfen. So, die Auferstehungen in der Schrift lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Das erste hat der Adnan schon behandelt, das ist die Neugeburt, die wir eigentlich nicht wirklich als geistliche Auferstehung nennen dürfen. Das ist die Neugeburt, so sagt es die Schrift. Aber es gibt zwei Auferstehungen, die Auferstehung des Lebens, des Gerichts. Die erste Auferstehung schließt die Erlösten aller Zeitalter ein. Und bitte, das ist jetzt ganz wichtig, die erste Auferstehung, die beginnt nicht zugleich für alle, sondern das werden wir gleich sehen, zuerst Christus, dann wir, die Kinder Gottes, Entrückung oder Verwandlung und dann erst die Auferstehung der Heiligen des Alten Testamentes und der Heiligen aus der Trübsalzeit. Das müssen wir unterscheiden, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, Geschwister, weil da geht es um unsere Zukunft, um die nächste Zukunft. Das sind die nächsten Dinge, die passieren für uns. Die erste Auferstehung schließt die Erlösten aller Zeitalter ein, aber die erste Auferstehung ist nicht für alle zur gleichen Zeit. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Zeitpunkt der Auferstehung dieser Menschen ist unterschiedlich, je nachdem, ob sie alttestamentliche Heilige, Christen vor der Trübsal, das bist du und ich, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Entrückung oder Gläubige waren, die während der Trübsal den Märtyrertod erleiden. Wenn wir weg sind und der Antichrist die Herrschaft übernimmt, werden alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, enthauptet. Lies die Offenbarung, ich habe es nur abgeschrieben. Alle diese Menschen sind an der Auferstehung des Lebens beteiligt. Die Auferstehung des Gerichts wird die Nichterlösten aller Zeitalter umfassen. Also wir haben vor uns zwei Auferstehungen, zum ewigen Leben, zum ewigen Gericht. Sie werden am Ende des tausendjährigen Reiches auferweckt, die Ungläubigen aller Zeitalter, vor dem großen weißen Thron gerichtet und in den Feuersee geworfen ist die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott. Für diese Menschen ist mit dem Tod nichts aus. Wir sind ewige Wesen. Wir sind Geister in unserem Innersten, alle. Ich habe euch kurz, das ist die vorletzte Folie, ein Bild mitgebracht, damit wir das verstehen. Wir sehen in der linken unteren Ecke das Kreuz. Und nach der Auferstehung und Aussendung des Heiligen Geistes, dieses Zeitalter der Gemeinde, diese zwei Pfeile, die nach oben zeigen. Und da sehen wir, wenn das Zeitalter der Gemeinde, der zweite Pfeil vorbei ist, dann beginnt die erste Auferstehung, die Erretteten. Wir müssen verstehen, der erste in der Auferstehung war Jesus Christus. Er ist der Erstgeborene vor allen Brüdern. Jesus Christus ist der Erstgeborene, er ist der Erste, der auferstanden ist. Wenn Jesus Christus wiederkommt, sind wir diejenigen, die er sich in den Himmel holt. Wir bekommen dann seinen verherrlichten, majestätischen Leib und wir sind dann auferweckt oder verwandelt, wenn wir noch leben, und sind dann in den Himmel versetzt. Und dort stehen wir dann vor dem Richterstuhl Christi und dann werden die Bücher aufgetan und dann wird Jesus uns den Lohn geben, den wir verdienen aufgrund dessen, was wir zu Lebzeiten als Verwalter getan haben. Dann kommt die Trübsalzeit. In der Trübsalzeit gießt Gott seinen Zorn aus. Wir wissen, 7 Jahre Trübsalzeit. Nach der Trübsalzeit werden diejenigen auferstehen, die in der Trübsalzeit gestorben sind. Und es werden diejenigen auferstehen, die alttestamentlichen Heiligen. Warum? Weil die als irdisches Volk Gottes im tausendjährigen Reich mit Jesus Christus auf der Erde leben werden. Wir sind im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind vorher in den Himmel geholt. Dort macht Jesus unsere Wohnungen gerade. Aber die anderen, die leben hier auf der Erde mit Christus, wenn er hier regiert. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, lesen wir das Gericht der lebenden Nationen, die Böcke und die Schafe. Ihr könnt es euch erinnern, ja? Und dort werden alle von Christus getötet und in den Feuersee geworfen, die eben sich falsch verhalten haben, die nicht das ewige Leben haben. Also das sind die ersten, das Gericht der lebenden Angehörigen der Nationen. Den kennst du ja nicht, den Uwe Sauer, ist geistlicher Liedmacher, toller Kerl. YouTube, Uwe Sauer, klasse Lieder. Nochmal, nichts mehr. So, und dann wird Jesus Christus, ins tausendjährige Reich wird kein Ungläubiger kommen. Alle Ungläubigen wird der Herr in den Feuersee werfen, aburteilen im Feuersee werfen. Im tausendjährigen Reich ist kein Ungläubiger, das sind nur Gläubige. Da wird ganz Israel errettet, wird der Heilige Geist auf Israel ausgegossen und so weiter. Und dann, wenn das tausendjährige Reich rum ist, dann kommt die Auferstehung der Ungläubigen, der große weiße Thron und die ewige Verdammnis in den Feuersee. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, die Auferstehung Jesu Christi als dem Erstling vieler, die auferweckt werden sollen. 1. Korinther 15, 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Also wir sind dann Christus gleich. Die Auferstehung der Erlösten beim Kommen Christi zur Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und wir werden verwandelt. Und dann haben wir den verherrlichten Leib unseres Herrn und Königs der Könige. Schließlich in der ersten Auferstehung, die ja nicht zugleich stattfindet, nochmal zusammengefasst, die erste Auferstehung aller Erlösten. Erst Christus, dann wir, die wir mit Christus verbunden sind. Dann die Auferstehung der alttestamentlichen Gläubigen am Ende der Trübsalzeit. Weil die mit Jesus im tausendjährigen Reich leben werden. Auferstehung aller als Märtyrer gestorbenen Heiligen der Trübsal. Auferstehung aller Gläubigen des tausendjährigen Reiches nach dem Ende dieses Reiches. Also am Ende des tausendjährigen Reiches gibt es auch welche, die dort gestorben sind, die als Gläubige in das tausendjährige Reich eingegangen sind, gestorben sind. Die werden am Ende des tausendjährigen Reiches auch einen verherrlichten Leib bekommen. Auferstehen mit einem Leib, mit einem Geistleib. Und dann wird die Ewigkeit kommen. Und schließlich die zweite Auferstehung, die Auferstehung der Nichterlösten zum Gericht, Offenbarung 20,15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Schrecklich. Schrecklich. Die Menschen glauben es nicht, aber es ist die Wirklichkeit, es ist die Realität und die Wahrheit. So, lasst uns zusammenfassen. Die leibliche Auferstehung, Matthäus 16, 27, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Verstehen wir, es geht um dich und mich, es geht um die Kinder Gottes, es geht nicht um die alttestamentlichen Heiligen, es geht um die Kinder Gottes. Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Uns ist bestimmt, mit Christus mitzuleiden. Wozu? Um mit ihm mitverherrlicht zu werden. Uns ist bestimmt, mitzuleiden. Ohne Leiden keine Herrlichkeit. Okay? Ohne Leiden keine Herrlichkeit. Hallo? So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und jetzt die schönste Stelle meines Erachtens diesbezüglich 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Verstehen wir? Nicht Volk Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Was der Adnan gerade gesagt hat. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Stell dir das vor. Lies nochmal die Herrlichkeit, die Majestät Jesu Christi, damit du dir vorstellen kannst, wie du sein wirst. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Zusammenfassung, das Kreuz ist die größte Niederlage Satans. Dort hat er seine Macht über diejenigen verloren, die das Erlösungswerk Christi glauben und für sich in Anspruch nehmen. Das Kreuz ist die Weisheit Gottes und ein Geheimnis zu unserer Herrlichkeit. Das Kreuz ist Ärgernis und Torheit, aber uns ist es Gottes Kraft. Clara, du bist bereit? Das Kreuz ist Ärgernis und Torheit, uns aber ist es Gottes Kraft. Wer als Sünder lebt, ist geistlich tot. Wer die Stimme Jesu hört und ihr gehorcht, bekommt geistliches Leben. Sofort! Aber er selbst, seine alte Natur, muss sterben. Denn altes Wesen muss unter die Herrschaft des Geistes Gottes kommen. Das bedeutet sterben. Wir sind damit Kinder Gottes und kommen nicht mehr ins Gericht. Wir haben den Geist Gottes in uns und sind Himmelsbürger mit der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Es gibt eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum Gericht. Wir sind mit Christus verherrlicht und werden einmal sein, wie er ist. Amen. Amen. Halleluja. Geschwister, das war jetzt viel, aber das ist Ostern. Die Kraft des Kreuzes und die Herrlichkeit der Auferstehung. Und damit wir das verstehen, ist es notwendig, dass wir dort tief eintauchen in die Wahrheiten Gottes.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.